Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Jahreslosung 2024 aus dem 1. Korintherbrief nach der katholischen Einheitsübersetzung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich gebe zu, seit ich diese Losung zum ersten Mal gelesen habe, habe ich diese Predigt ein wenig gefürchtet. Nicht, weil ich mich vor der Liebe fürchte, aber vor ihren Missverständnissen. Denn Liebe, das ist ein Containerbegriff. So nennt man in der wissenschaftlichen Debatte seit einigen Jahren ein Wort, von dem jeder andere Vorstellungen hat. Es ist wie so ein großer Container und da holt sich jeder das raus, was ihm gerade irgendwie passt, wo er meint, das gehört da rein. Am Ende meinen alle, das sei jetzt Liebe, von dem sie reden. Großer Container, jeder holt sich was raus. Und deswegen wäre das jetzt eine spannende Frage, erstmal zu fragen, an was denken Sie eigentlich beim Thema Liebe? Ich weiß nicht, wann Sie den letzten Liebesfilm gesehen haben. Da ist ja klar, worum es um Liebe geht. Die allermeisten Menschen in Deutschland denken beim Wort Liebe an ein Gefühl, an ein starkes Gefühl. Vor allen Dingen um diese etwas knisternde Spannung zwischen Mann und Frau. Also im weiteren Sinne um das, was man vielleicht Erotik nennen könnte. Aber ist Verliebtheit, ist Erotik schon Liebe? Auch der Vollzug menschlicher Sexualität wird mit Liebe gleichgesetzt. Seit den 1960er Jahren gibt es dazu den Spruch, make love no war. Macht Liebe keinen Krieg. Als wenn das so einfach wäre. Noch einen Schritt weiter gehen die Liebesdienerinnen. Sie verkaufen Geschlechtsverkehr gegen Geld. Aber dienen sie damit der Liebe? Und wieder etwas ganz anderes ist eine Liebhaberei. Ich weiß nicht, ob Sie sowas haben. Da hat jemand seine Pferde lieb oder seinen Garten oder seine Briefmarkensammlung. Alles nicht aus Interesse, nicht aus beruflichem Interesse, sondern aus Liebe. Eine Liebhaberei. Und noch etwas ganz anderes ist die Liebe zu den eigenen Kindern oder den eigenen Eltern. Die Mutterliebe ist geradezu sprichwörtlich, auch wenn ich das ein bisschen ungerecht finde. Ich finde, es gibt auch liebevolle Väter. Aber vielleicht spüren Sie jetzt, was ich mit dem Containerbegriff meine für die Liebe. Da ist so viel Unterschiedliches drin. Und jeder holt sich aus diesem Container, wo Liebe draufsteht, heraus, was ihm irgendwie anspricht. Manches davon, was da drin ist, ergänzt sich. Da kann man gut sagen, gut, das kann man nebeneinander stehen lassen. Und anderes passt überhaupt nicht zusammen. Und ein drittes daran würde ich gar nicht Liebe nennen. Wenn Sie also mit Menschen über Liebe reden oder gar über die Liebe Gottes, dann müssen Sie mit Missverständnissen rechnen. Und darum ist es in vielen Fällen nötig zu klären, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Liebe reden? Auch wenn das also alles gar nicht so ganz einfach ist, sich über die Liebe zu verständigen, ich glaube, die Beatles singen All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und jetzt frage ich mich, wer würde dem widersprechen? Das also, was wir da irgendwie mit Liebe bezeichnen, scheint etwas zu sein, nach dem sich alle sehnen, zumindest in unserem christlichen Kulturkreis. Und so wird die neue Jahreslosung ganz sicher bei vielen Menschen auf große Zustimmung treffen. Auch dann, wenn vielleicht ein bisschen unklar ist, was sie jeweils darunter meinen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber damit sind wir dann schon beim zweiten dicken Brocken, den uns der Apostel dahin wirft. Er sagt tatsächlich, alles soll in Liebe geschehen. Alles. Und jetzt möchte ich dem Apostel Paulus entgegenrufen, Paulus, hast du eigentlich eine Ahnung, wovon du redest? Hast du eine Ahnung vom Leben? Alles in Liebe, das ist unmöglich. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Frieden, vielleicht ab und zu mal, aber alles, also immer. Ganz ehrlich, Paulus, das geht nicht. Das ist eine grandiose Überforderung für jeden Menschen, auch für jeden frommen Menschen. trotz meiner Bedenken und Fragen steht dieser Satz nun mal in der Bibel, im Wort Gottes. Also gilt er auch. Ich kann ihn also nicht einfach wegretuschieren, mit Photoshop ein bisschen bearbeiten und ein bisschen hübscher machen, ein bisschen leichter vielleicht. Und darum schauen wir erstmal hin, was der Apostel da gemeint hat, damit wir uns nicht das ganze Jahr 2024 darüber ärgern oder zumindest wundern. Damit wir wissen, was wir meinen, wenn wir auf diese Weise von Liebe reden. Und ganz bestimmt werden am Ende der Predigt noch manche Fragen offen sein. Und manche Fragen, wie wir das denn leben können. Aber das können wir dann beim nächsten Mal verhandeln. Wir haben ja noch ein ganzes Jahr Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Als Lesehilfe nehmen wir wieder ein Bild, so wie in den letzten Jahren, ein Aquarell von Andreas Felger. Nach dem Gottesdienst dürfen Sie sich gerne so ein kleines Lesezeichen mit diesem Bild nehmen. Wir haben es besorgt, sie liegen hier vorne draußen auf dem Tisch aus. Mein erster Blick auf dieses Bild ist so ähnlich wie beim Text. Oh nein, denke ich, wie kitschig. Eine Rose. Eine rosarote Rose als Symbol für Liebe. Also ganz ehrlich, mehr Klischee geht wohl nicht. Naja, vielleicht doch. Fast alle anderen, die die Jahreslosung 2024 ins Bild gesetzt haben, haben ein Herzsymbol genommen. Also das ist nicht weniger kitschverdächtig. Nun also Felger. Eine Rose als Liebessymbol. Na gut, das leuchtet zumindest erstmal, zumindest in unserem Kulturkreis, jedem ein. Was ist noch zu sehen, außer der Rose? In der Mitte der Rose eine Art Dreieck. Wie wäre das zu deuten? Unterhalb der Rose lange, spitz zulaufende Striche. Dornen? Und links unten dunkle Flecken. Nicht ganz vom Rosarot verdrängt. Noch nicht? Fangen wir links unten an. Ja, auch Felger signalisiert, die Liebe befindet sich im Kampf. Hier ist keine heile Welt. Auch nicht in der Christenschar und auch nicht auf der Hensoldshöhe. Und auch nicht bei den Christen in Korinth, an die Paulus seine Mahnung schickt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was in Korinth zum Thema Liebe alles so los ist. Ich deute mal ein paar Stichworte an. Die sexuellen Verdrehungen, ich habe eben ein paar aus unserer Zeit angedeutet, stehen in Korinth denen in unserer Zeit in nichts nach. Paulus nennt sie Unzucht und er zählt dazu auf, Geschlechtsverkehr mit Prostituierten, mit der eigenen Stiefmutter, mit Menschen des gleichen Geschlechts. Und dazu gehört jede Form von Ehebruch, der in Korinth normal gewesen zu sein scheint. Er beklagt außerdem den geistlichen Hochmut, der sich aufgrund von besonderen Glaubenserfahrungen in Korinth eingenistet hat. Er nennt das Blähungen, geistliche Blähungen. Da fühlen sich Leute wichtiger als der Rest der Welt. Dann bekämpfen sich Christen untereinander vor heidnischen Gerichten. Dann gibt es reiche Gemeindeglieder, die durch ihr Verhalten die Armen in ihrer Gemeinde mächtig beschämen, so ihren Reichtum so richtig rauskommen lassen. Und dann kennzeichnet Geiz einige Christen in Korinth. Und andere haben tatsächlich innerhalb dieser kleinen Christengemeinde, haben ihre Glaubensgeschwister wirtschaftlich übervorteilt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, ich bin froh, dass ich nicht Pfarrer in dieser Gemeinde in Korinth bin. Da ist die Hensoldshöhe doch schon fast paradiesisch, nur fast. Also von einer überzeugenden Liebesgemeinschaft der Christen ist in Korinth nicht viel zu sehen. Und darum braucht es die Mahnung des Apostels. Nicht, weil da heile Welt wäre, sondern weil es gerade nicht funktioniert. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus sieht also keine rosarote Welt bei den Jesusleuten und bei den anderen auch nicht. Aber Paulus zuckt jetzt auch nicht mit den Schultern und sagt, so sind wir eben, da kann man nichts machen, Gott wird schon irgendwie großzügig über hinwegsehen, macht mal so weiter. Nein, Paulus ringt viele Kapitel mit den Korinthern darum, dass ihr Leben neu wird, dass es so neu wird, wie es sich Gott gedacht hat. dass Gottes Maßstäbe unter seinen Leuten zur Geltung kommen. Liebe heißt also nicht, mach, was du willst, Hauptsache du hast ein gutes Gefühl dabei. Und dein Gefühl steht an erster Stelle und das ist immer richtig. Nein, zumindest aus christlicher Perspektive gehört zur Liebe immer auch eine klare Orientierung an dem, was zu Gott passt und was gerade nicht zu einem Leben mit Gott passt. Und darum ruft Jesus seinen Jüngern zu, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Nur im Aufblick auf den Gott, der uns das Leben gegeben hat, der uns jeden Tag neu Leben schenkt, nur in dieser Außenperspektive auf mein Leben ist klar, was ist gut und böse, was ist hell und was ist dunkel. Und was ist damit, was gehört damit dann auch zur Liebe dazu? Und was hat nur so einen Liebesanstrich? Aber dahinter verbirgt sich eigentlich Böses. Dieses Böse wird auf dem Bild von Felger aber nicht zum Sieger. Es ist da. Aber es ist schon mächtig an den Rand gedrängt. Von der Farbe der Liebe, vom Rot. Wie aber kann das sein? Welche Liebe kann denn das Dunkle, das Böse an die Seite drängen? Wenn unser Alltag doch zeigt, dass da wenig von zu sehen ist, von einem strahlenden Sieg der Liebe. Felger hat ins Zentrum seines Bildes eine Rose gemalt. Aber nicht irgendeine Rose. In ihrer Mitte ist ein Dreieck. Und ich verstehe es als einen Hinweis auf den dreieinen Gott. So nämlich wird Gott in der Kunstgeschichte immer dargestellt oder ganz oft mit einem Dreieck. Als Hinweis darauf, dass es der dreieine Gott in Vater, Sohn und Heiligem Geist ist. Und wenn meine Deutung stimmt, dann ändert das jetzt meinen ganzen Blick auf dieses Bild. Dann ist das nämlich kein Allerweltsbild mehr, kein Liebesrosenkitsch, sondern dann ist das eine künstlerische Umsetzung von 1. Johannes 4, so wie wir es eben in der Schriftlesung gehört haben. Denn da steht ein in der Geschichte der Weltreligion einzigartiger Satz: Gott ist die Liebe. Zu seinem Wesen gehört Liebe. Nicht als eine Eigenschaft, die ihm irgendjemand mal später zugeschrieben hat, so fromme Leute, die sich irgendwie da am Himmel irgendwas Nettes gedacht haben. Vielleicht, oder nein, sondern als etwas, das zu seinem Wesen gehört und das Gott selber aufdeckt. Dass er selber uns zeigt und sagt, so bin ich in meiner Mitte. Man kann sogar überlegen, ob das für die drei Personen der Trinität gilt. Vater, Sohn und Geist, die eben in sich schon Liebe haben. Also auch da Liebe nicht nur ein Gedanke, sondern eine Wirklichkeit, eine innergöttliche Wirklichkeit. Und dann ist es eine Liebe, die Gott nicht für sich behält, sondern die, wenn Sie das im Wort erlauben, die nach außen hinaus wächst. Aus der Rose hinein ins ganze Bild. Die Farbe breitet sich von der Liebe, von der Rosenliebe Mitte in Christus, in Gott, aus in die ganze Wirklichkeit hinein. Und darum gibt es dich, weil es Gott in seiner Liebe gibt und er in seiner Liebe dich geschaffen hat. Weil er dich gewollt hat, weil er gesagt hat, ich möchte dich als ein echtes Gegenüber haben. Und darum freut sich Gott über deine Liebesantwort, dass du ihm antwortest auf das Geschenk des Lebens, das er dir gemacht hat. Es ist also ein Gott der Beziehung, ein Gott der Dynamik, des Lebens, so wie die Liebe eben Leben und Dynamik ist. Wie aber, so fragt man sich ja durchaus, kann ich die Liebe Gottes denn in dieser zerrissenen und dunklen Welt erkennen? Mitten im Chaos der Zeiten, der Dunkelheiten der großen Welt und auch meiner kleinen Welt. Noch einmal der Apostel Johannes. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Wo ist die Liebe Gottes erkennbar? Wo ist sie erschienen in dieser Welt? Bei Christus. Und wo ist das hier im Bild zu sehen? Bei Felger? Da sehe ich wieder weder das typische Kreuz als Christuszeichen, noch die Krippe, die uns jetzt vielleicht naheliegen würde. Aber jetzt brauchen wir das Lied von eben, das wir gesungen haben. Es ist ein Ruß entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Da ist von einer Rose die Rede. Und wir denken natürlich mit dem Liederdichter an eine Rose, so wie sie Felger hier gemalt hat. Diese Idee stammt aus der Bibel. Was die Alten da gesungen haben, das steht bei Jesaja im Kapitel 11. Es wird ein Reis hervorbrechen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. So heißt es in unserer Luther-Übersetzung. Ein Reis, ein Reisig, ein junger Spross wird aus einem alten Stamm hervorbrechen. Neues Leben nach einem verheerenden Untergang. Und der Stamm gehört zu Isai, das ist der Vater von David. In der alten Übersetzung heißt es nicht Isai, sondern Jesse, so ist es dann in dieses Lied hineingewandert. Und aus diesem Reis, aus diesem Reisig, ist beim Dichter dann eine Rose geworden. Wer aber ist dieser Nachfahre Davids, der da geboren wird, der heraussprost aus der Geschichte Davids? In der zweiten Strophe wird dieses Bild dann gedeutet. Das Blümlein, das ich meine, also der Spross, das Reisig, die Rose, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd. Aus Gottes ewigem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. Also, es geht um Jesus, den Sohn der Jungfrau Maria. So wird die Rose zum Bild für die Geburt Jesu, der handgreiflichen Liebe Gottes. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und wenn das stimmt, dass die Rose hier ein Symbol für die Gottesliebe in Christus ist, dann wäre es auch verständlich, dass die Dornen nicht nur irgendwie zu einer Rose gehören, sondern dass sie hier auch an die Dornenkrone von Jesus erinnern. Denn darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde. Gott sendet seinen Sohn Jesus aus seiner Liebe, aus der Mitte seines Wesens hinein in unsere dunkle, zerrissene Welt. Warum? Mit welchem Ziel? Damit dieser Jesus uns mit Gott versöhnt. Das ist das Wesen der Liebe, von der unsere Jahreslosung spricht. Das Wesen der Liebe, die in Gott ihre Mitte hat. Dass Gott uns mit Christus versöhnt. Dass Gott uns durch Christus mit sich versöhnt. Dass Jesus am Kreuz von Golgatha meine Sünde trägt, meine Lieblosigkeit eben. Meine Lieblosigkeit Gott gegenüber und den Menschen gegenüber, mit denen ich täglich zu tun habe. So siegt die Liebe über das Böse, durch Christus am Kreuz. Und so ist das Rot der Rose auch die Farbe des Blutes, der Hingabe Jesu in den Tod. Er stirbt, damit ich Leben habe, neues Leben aus Gott. Das ist das Ziel der Liebe Gottes, mit der ich angesteckt werde. Und wenn Jesus so die menschgewordene Liebe Gottes ist, dann könnten wir das Experiment, das wir im letzten Jahr mal bei der Auslegung von 1. Korinther 13 gemacht haben, dann könnten wir das hier wiederholen, nämlich das Wort Liebe durch Jesus ersetzen. Wenn er die Liebe Gottes in Person ist, machen Sie das mal bei der Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Jesus. Jetzt wird sonnenklar, wenn ich zu diesem Jesus gehöre, wenn ich als Christ in Christus bin, wie es Paulus sagt, dann ist er immer und überall dabei, Jesus. Dann kann ich nicht ohne ihn leben, weil ich ja zu ihm gehöre. Und dann kann ich auch nicht mal ein paar Lebensschritte ohne ihn gehen. Das geht gar nicht. Dann kann ich nicht ohne ihn weitermarschieren. Dann ist Jesus auch mitten in schwierigen Lebensbeziehungen mit dabei. Dann will er meinen Alltag mitgestalten, so wie er es für richtig hält. Nicht indem er das Böse gut heißt, nicht indem er zu allem Ja und Amen sagt, aber doch so, dass er mit seinem Liebesblick die Menschen anschaut. Und dass er keinen Mutwillen mit dem anderen treibt und sich nicht selbst aufbläht und nicht das Seine sucht, sondern das, was dem anderen dient. Und dass er nicht mit gleicher Münze zurückzahlt, sondern langmütig und freundlich bleibt. Dass er sich an der Wahrheit freut und nicht am Unrecht und Unglück der anderen. Dass er hofft und hofft und hofft für den anderen. Der gerade als Nächster vor Jesus steht und damit dann jetzt auch der vor mir steht als mein Nächster. Denn dieser Jesus, der mich so unendlich liebt, der nimmt mich mit hinein in seine Liebe. So bin ich geliebt und so kann ich lieben. Und ich weiß auch, dass damit jetzt noch keine Sachfrage gelöst ist und kein Konflikt aus der Welt ist. Aber mit dieser Jesus-Liebe im Herzen regiert nicht mehr der Hass oder die Gleichgültigkeit mein Bemühen um gute Lösungen, sondern die Liebe Gottes, die Christus in mein Herz trägt. Amen. Wir beten. Herr Jesus, du nimmst uns mit hinein in deine Liebe und da müssen wir immer wieder hin zurückkommen, sonst scheitern wir mit unseren Liebesbemühungen. Wir dürfen uns in das Licht deiner Liebe hineinstellen lassen. Und so hast du es heute Morgen getan. Du rufst uns hinein zu dir. Und so angestrahlt können wir dein Licht weitergeben. Und so von dir durchdrungen können wir selbst da, wo es schwierig ist, Menschen in Liebe begegnen. Und so aus dir heraus können wir Wahrheit und Liebe miteinander verbinden. Und so wollen wir ins neue Kalenderjahr gehen. Von dir geliebt und dann auch fähig, anderen etwas davon weiterzugeben. Danke. Und so bleibe du uns mit deinem Frieden, bleibe du mit deinem Frieden und deiner Liebe bei uns das ganze Jahr über. Amen.